Die Plattform auf Radio Free FM. Heute im Studio am Mikrofon ist die Sabine und zu Gast habe ich die Anita Schlesak und das Thema wird die Wüste sein. Wer hat dich in die Wüste geschickt?
In diesem Fall habe ich mich sogar selbst in die Wüste geschickt. Eine Freundin aus Tübingen hat mich gelockt mit ihrer Wüstenreise nach Tunesien in die Sahara. Das war vor ziemlich genau 2 Jahren und seitdem bin ich wüsteninfiziert und muss mehrmals jährlich in die Wüste gehen.
Was heißt wüsteninfiziert? Ist das ein Bakterium?
Na, wenn einen diese Leidenschaft packt, dann lässt einen die Wüste nicht mehr so leicht los.
Ich kenne das auch, das sind die Leute, die kriegen dann immer ganz große Augen, wenn sie über die Wüste reden. Und ich glaube, ich werde heute noch die großen Augen von der Anita sehen und vielleicht kriegt ihr das so akustisch mit über den Äther.
Und wir stimmen jetzt ein mit Khaled, das ist ein Popstar der Ethnomusik, bekannt aus Algerien mit dem Titel Aisha. Und hier ist ein anderer Titel aus seiner Heimatstadt Oran in Algerien, Waran Waran. Ist ein Baum. Er steht in der Landschaft wie ein Denkmal. Sobald ein Stern auftaucht, ist er da, deutlich für die ganze Nacht. Auch die Stille ist still. Man hört nur das Ticken der Weltenuhr. Und man ist sich selber deutlicher. Keine Geschäfte, kein zivilisatorischer Kleinkram lenken einen ab. Es gibt weder Leute, noch Zeitung, noch Telefon. Man geht mit sich allein als Mittelpunkt im ganzen Firmament. Und das Firmament ist nicht fern, es ist da, von Horizont zu Horizont. Otl Eicher, Gehen in der Wüste.
Wüste ist das Thema der Plattform heute. Zu Gast ist Anita Schlesak und am Mikrofon Sabine. Da kam ja schon einiges rüber von Otl Eicher, was er an Faszination in der Wüste gesehen hat. Was fasziniert dich? Was ist das ganz Besondere in der Wüste?
Das ganz Besondere ist diese wirklich wunderbare Landschaft, die Dünen, vor allem die hohen Sanddünen, die überhaupt nicht leer und öd sind, sondern unglaublich vielfältig. Und es ist ein unglaublicher Genuss, sich in dieser Landschaft zu bewegen und in dieser Landschaft über Tage und Wochen einzutauchen. Also ein Stück selbst wieder wie die Dünen zu werden, geschmeidig, in Bewegung und aber in der Langsamkeit, im eigenen Rhythmus sich fortzubewegen.
Du hast vorher noch im Vorgespräch gesagt, da ist das Sie ganz schön schnell weg, wenn man da gemeinsam am Boden sitzt. Ist das auch ein Teil der Faszination, das man vielleicht mit anderen erlebt, wenn man da zu Fuß unterwegs ist?
Ja, man wird wieder einfach. Man kommt wieder auf den Boden. Wir sitzen am Boden beim Essen. Wir schlafen am Boden unter freiem Himmel. Wir gehen zu Fuß. Oder wir reiten auf den Kamelen und nichts geht schnell. Und der Kontakt zum anderen ist einfach familiär. Wenn Sie mit 10 Menschen unterwegs sind eine Woche lang und keine anderen Menschen sehen, nichts anderes haben, das ist wie Reisen in der Familie, in einer neuen Familie für eine Woche oder 2 Wochen, eine Karawane, eine Menschenkarawane.
Da hätte ich mir jetzt eher vorgestellt, dass wenn da 10 Menschen ganz alleine aufeinander angewiesen sind, dass das eher Stress für sie ist. Ist das nicht so?
Nein. Man ist ja auch sehr viel allein. Das ist einfach die schöne Balance. Wenn wir gehen, wenn wir reiten, sind wir mit uns selbst oder mit dem Dromedar verbunden. Und vielleicht ist es wirklich schwer vorzustellen, man schaltet dort nicht ab, sondern man schaltet eher ein, und zwar alle Sinne. Also alles, was ich sehe, ist wichtig, weil es gibt keine Werbung, die mich ablenkt, sondern ich sehe die Dünen, ich sehe vielleicht ein Tier, ich sehe vielleicht einen Menschen, der auf einer Düne, auf dem Dünenkamm ist. Ist einer von uns oder ist es einer, vielleicht ausnahmsweise eine andere Karawane, der man begegnet. Also alle Sinne gehen auf. Die Geräusche sind wichtig bei Tag und bei Nacht. Und ich werde wie lebendiger, wie natürlicher und die Begegnung mit dem anderen Menschen auch.
Jetzt hast du vorhin gesagt, das Faszinierende sind die Landschaften. Was kann man da genau sehen? Ist das nicht nur Sand, das man die ganze Zeit sieht?
Es ist in der Hauptsache Sand, aber nicht nur. Also gerade in Südtunesien, wo ich vor allem hingehe, gibt es auch noch viel Vegetation, vor allem im Frühjahr zum Beispiel. Es gibt viele Büsche, es gibt Aber spannend sind auch die getrockneten Büsche. Das sind wunderbare Formationen aus Holz, sandgestrahlt, ganz weich zum Teil. Man findet Steine, Sand, Rosen. Und die Dünen verändern auch ihre Form. Die sind nicht alle gleich. Und je nachdem, wie der Wind weht, bilden sich auch wieder andere Strukturen.
Und andere Farben vermutlich.
Die Farben kommen mit der Sonne unterschiedlich, ja. Also Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist völlig faszinierend, weil es eben auch keine Luftverschmutzung gibt und auch keine Lichtverschmutzung in der Nacht. Also wer dann Fotoapparat mit hat, muss aufpassen, dass er nicht versandet und gleichzeitig man wird zum Fotonarr, weil man alles einfangen will.
Das stelle ich mir schwierig vor, das alles einzufangen. Aber hier bei uns auf dem Tisch, da gibt's was Kleines Eingefangenes, nämlich ein kleines Döschen mit Sand.
Ja.
Gibt es da einen besonderen Grund dafür, warum du ein Döschen mit Sand mitbringst?
Dieser Sand, ich habe ihn jetzt auch zwischen den Fingern, der ist so fein, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nur den Sand am Meer kennt. Der ist 10-mal gröber. Also das ist wirklich über Jahrtausende fein gerieben, dieser Sand. Und natürlich hat man den überall, schon nach ein paar Stunden. Es gibt ja auch einen berühmten Roman, eine Geschichte, geboren mit Sand in den Augen von einem Tuareg, weil in der Wüste muss man sich unbedingt mit dem Sand anfreunden. Aber er reibt nicht besonders, weil er so schön fein ist. Und man hat 24 Stunden Gesichtspeeling.
Und was das für Leute bedeutet, die sich da 14 Tage oder noch länger oder kürzer zu Fuß durch die Wüste aufmachen, das hören wir nach dem nächsten Lied. Das heißt Sail und ist von Avalonation. Die Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast im Studio ist die Anita Schlesack und am Mikrofon ist die Sabine. Es geht heute um das Thema Wüste. Die Faszination der Wüste ist vorhin schon ein bisschen rübergekommen. Es geht um Stille, aber auch um Eindrücke, um Sinnesschärfung und um das, dass man den Alltag komplett vergisst, so wie ich das mitbekommen habe. Trekking als Reiseform haben wir so als nächsten Punkt auf unserer Liste stehen. Wir haben schon vorher ein bisschen angeschnitten, wie das ist, in der Wüste zu laufen. Und ich bin mal gereist mit welchen, die das erste Mal in der Wüste waren. Und am Anfang hat sie zu mir gesagt, also ich weiß gar nicht, was du immer findest an der Wüste. Man hat den Sand in den Augen, in der Nase, im Mund. Das ist doch total unangenehm. Später hat sie das revidiert, als wir weiter nach Schwarzafrika kamen. Da gab es überall Staub und dann hat sie gesagt, jetzt habe ich den Staub in den Augen, in der Sand, in der Nase, im Mund. Und jetzt weiß ich den Sand zu schätzen. Ist ein bisschen komisch, kann eigentlich niemand verstehen, der es nicht selber erlebt hat. Wie empfinden das denn Leute, die da das erste Mal trekken?
Also es ist schon sehr unterschiedlich. Manche machen jeden Morgen Hausputz und versuchen, den Sand aus ihren Kleidern und Schlafsäcken zu schütteln, was aber sinnlos ist. Die meisten bemerken es ziemlich schnell und hören es dann auf. Was man auch physikalisch aber zu dem Sand sagen kann, der ist ja eigentlich super rein. Das ist ja reiner Quarz. Das ist anders als Staub. Und das ist auch sowas, was man sich in einer Landschaft bewegt, die eigentlich rein ist, auch wenn man sich auf den Boden setzt. Es ist ja kein Schmutz. Es gibt auch einen Spruch, wenn man mit schmutzigen Schuhen in die Wüste geht, die kommen sauber wieder zurück. Und wir waschen zum Teil auch unsere Teller vor, indem wir sie mit Sand reiben. Auch auf der Schwäbischen Alb gab es Fegesand früher, um die Böden zu putzen. Also Sand ist eigentlich eine sehr saubere Sache.
Wirklich unvorstellbar für jemanden, der es noch nicht gesehen hat. Aber ich kann das nur bestätigen vom Auto. Das ist nachher dann immer blitzblank, der Rost ist weggefegt und man kann das direkt einstreichen. Beim Trekken und beim Laufen, da ist schon ein Teil gesagt, ihr putzt teilweise die Teller mit Sand. Wie sieht denn da der Tagesablauf aus? Wenn die Leute da morgens, liegen die da ihren Schlafsäcken und stehen auf, was macht man denn da als erstes?
Also in der Regel wacht man beim Sonnenaufgang auf mit dem Licht oder weil man schon den Duft von frischem Brot in der Nase hat. Die Beduinen, die uns begleiten, die Wüstenführer backen jeden Morgen frisches Brot und die fangen schon im Dunkeln an, ein Feuer zu machen und backen dann den Fladen direkt in so eine Art Sandbackofen. Der wird dann nachher von der Asche freigeklopft. Also dann steht man auf, kriegt Frühstück, Tee und Kaffee, auch vom offenen Feuer. Und dann werden die Dromedare gesattelt und dann zieht man los. Erst meistens ein Stündchen zu Fuß, dass man so richtig wach wird und dann im Wechsel reiten und laufen bis zur Mittagsrast, vielleicht 4-5 Stunden.
Gibt es da immer ein Ziel, wo man hinläuft, oder ist das einfach immer geradeaus?
Es sind meistens Rundwege, es kann aber auch ein Ziel sein. Also letztes Mal sind wir aus einer Oase in das Kleinstädtchen Dus geritten und gelaufen. Das war eine zweiwöchige Tour. Also die Beduinen haben immer ein Ziel. Für uns sieht es manchmal so aus, als wäre das immer das Gleiche. Aber mit der Zeit schärft sich auch der Blick und man erkennt die Unterschiede. Es gibt ja auch zum Teil Brunnen in der Wüste, die erkennt man dann auch als Ziel. Da kann man sich dann mal die Haare waschen unter Umständen oder den Kamelen beim Trinken zuschauen. Und in Südtunesien gibt es auch heilige Berge, die sich am Horizont abzeichnen. Man merkt dann schon, dass man sich fortbewegt.
Dass man dann so in Richtung der Berge oder von den Bergen weggeht. Stichwort Haare waschen. Da gibt es einen Haufen Alltagsdinge, die vielleicht in der Wüste nicht so funktionieren, wie zum Beispiel tägliches Waschen, Zähneputzen.
Also wir haben genügend Wasser dabei.
Also das heißt, das kann jeden Tag eine Dusche machen.
Nö. Dusche nicht. Dusche braucht man auch nicht. Der Clou ist, dass man da gar nicht so sehr schwitzt. Es ist nämlich nicht feucht in der Regel. Also es ist eine trockene Hitze tagsüber. Und dann ist ja ständig ein Wind und man ist immer draußen. Und abends werden dann noch die Kleider, die Klamotten, die Haare geräuchert vom Lagerfeuer. Eigentlich riechen wir alle gleich appetitlich nach Feuer.
Da gibt's noch ein Thema, das sich mal vielleicht erst nach dem dritten Mal nachdenken draufkommt, aber es ist doch sehr essentiell, wenn ich aufs Klo muss, was mache ich denn dann? Da ist es leer bis zum Horizont und dann?
Das ist doch so praktisch. Sie müssen kein Klo suchen. Und es gibt immer einen Busch oder eben hinter die nächste Düne. Das ist übrigens ein Thema, also das ist ganz einfach, aufs Klo zu gehen. Entweder man wartet, bis die Karawane ein paar Meter weg ist, oder man versteckt sich hinter einem Busch. Die Orientierung ist nicht so einfach in der Wüste, weil die Dünen ähnlich aussehen und weil man ganz leicht die Peilung verliert. Es kann auch sein, dass das Lager in einer Senke ist und wenn man ein paar Meter, nur 50 Meter weiter läuft, weiß man nicht mehr, in welche Richtung das Lager war.
Und wie findet man dann zurück?
Indem man zum Beispiel auf seinen Spuren zurückläuft. Oder mit dem Stock, wenn der Wind nicht zu stark weht. Es kann aber auch sein, wenn starker Wind herrscht, dass man nach 10 Minuten seine Spuren nicht mehr findet.
Das heißt, man muss ziemlich vorsichtig sein, wenn man aufs Klo geht. Das kann gefährlich werden.
Sie müssen nicht so weit weg.
Okay. Noch ein Thema, wenn ich mich dann nachts wieder zur Ruhe bette, lege ich mich da irgendwo hin? Die meisten haben ja furchtbare Angst vor Schlangen.
Also wir gehen ja meistens zwischen Oktober und März. Das ist die kalte Jahreszeit. Und Schlangen verbuddeln sich da tief in der Erde oder in den Dünen. Die sind da meistens nicht zu sehen und tauchen auch nicht auf. Bei Skorpionen gilt das Ähnliche. Die sind vielleicht fast noch gehasster, weil die kein Zeichen geben. Schlangen wollen ja eigentlich keinen Kontakt mit Menschen. Und die zischen oder bei der Wüste rasseln sie wohl eher. Ich habe noch nie eine gesehen oder erlebt, weil sie damit Feuchtigkeit sparen, wenn sie rasseln statt zischen. Die geben ein Zeichen, wenn sie einen Menschen sehen oder wenn jemand in die Nähe käme. Aber Skorpione nicht. Und wenn die einen stechen, ist schon sehr unangenehm. Und die können vom Lagerfeuer angezogen werden nachts. Also muss man nachts schon vorsichtig sein, Schuhe anziehen, den Schlafsack erst ausrollen, wenn man wirklich reinkriecht, und die Augen offen halten, also mit Taschenlampen. Tagsüber geht Barfußlaufen problemlos.
Gibt es da noch irgendwie eine Besonderheit, wo man denn immer lagert? Oder lagert man einfach gerade da, wo man jetzt angekommen ist?
Ja, die Beduinen suchen ja mit scharfem Blick einen Platz, den man zum Wohnzimmer machen kann. Das ist meist ein Busch, in einer Senke, sodass man auch vor Wind geschützt ist. Und dann wird ein Halbkreis gelegt aus den Satteln und die Matten noch drumherum oder Gepäcksäcke, sodass man einen geschützten Halbkreis hat ums Feuer rum. Und in der Nähe von diesem Platz lagert man dann hinter einer Düne. Je nachdem, ob Wind herrscht oder nicht, muss man halt gucken, wie man sich bettet hinter der Düne.
Und dann kommen wir wieder zurück zu den Sternen und der Einsamkeit. Wenn man sich da bettet, dann kann man dann in Ruhe in den Sternenhimmel schauen.
Das kann man. Und man muss aufpassen, dass man nicht denkt, man sei schon im Himmel, weil der so nah scheint und die Sterne so zahlreich, weil es eben wirklich weit und breit keine Stadt gibt und keine Lichtverschmutzung. Also dem Himmel ist man schon ziemlich nah.
Ja, die Plattform auf Radio Free FM, es geht um die Wüste und die Klänge im Hintergrund hat uns Anita Schlesack mitgebracht. Was hören wir da?
Das waren unsere Kameltreiber, die abends am Lagerfeuer die Trommel gespielt haben und dazu gesungen haben. Manchmal, wenn es heiß hergeht, tanzt man auch ein bisschen zum Licht des Lagerfeuers. Es ist schon eine besondere Stimmung und das Erstaunliche ist, wie viel Zeit man einfach am Feuer sitzen kann, auch einfach nur hineinzuschauen, wie das Holz langsam seine Form verändert. Das scheint auch unglaublich archaisch, eigentlich wahrscheinlich in uns angelegt, seit wir Menschen sind, seit wir das Feuer kennengelernt haben, weil man macht unter Umständen, also man macht stundenlang nichts, man sitzt, schwatzt, guckt, singt und es wird nie langweilig, auch ohne Fernsehprogramm.
Das ist wirklich erstaunlich. Die Beduinen, die hast du schon öfters erwähnt, die jetzt hier gesungen haben. Du hast einige Male erwähnt, dass sie auch den Weg kennen und dass sie euch ein Brot backen in einem Sandbackofen. Lass uns doch mal über das Leben oder über das Dasein der Beduinen reden. Fangen wir vielleicht mal mit dem Brotbackofen an. Sandbackofen hast du gesagt.
Der Sandbackofen.
Was ist ein Sandbackofen?
Ja, das sieht so aus, dass ein Feuer gemacht wird und wenn dann Kohlen sind, etwa ja halben Durchmesser, Kreis auf dem Sand ausgelegt werden und da kommt dann das Fladenbrot drauf, das eben auch so kreisrund ist, etwa vielleicht einen halben Meter Durchmesser, doch fast. Und dann wird eine zweite Schicht heißer Kohlen draufgelegt auf diesen Teig und dann kommt der Sand drüber. Und das ist dann der Sandbackofen. Dauert vielleicht eine Viertelstunde, dann kommen die ersten Luftspiralen durch den Sand, dann weiß man, jetzt dürfte es langsam fertig sein, weil sich dann die heiße Luft Platz schafft. Dann wird das Brot rausgeholt aus dem Sand, abgeklopft und fertig ist das Hobsa. So heißt es in Südtunesien, das Fladenbrot. Das übrigens nur aus Weizen, Mehl, Wasser und Salz zusammengerührt, geknetet wird in der Schüssel und dann von dem mitreisenden Bäcker gebacken wird.
Und diese ganzen Zutaten, also das Mehl, das haben die Beduinen dann dabei. Und ist das eigentlich irgendwie eine touristische Geschichte, dass die mit den Kamelen durch die Wüste gehen oder gibt es da auch noch Leute, die so leben?
Also in Tunesien gibt es so gut wie keine Nomaden mehr. Bourguiba, der erste Präsident des Tunesiens nach der Kolonisation, hat damals schon das nomadische Leben verboten, auch die traditionellen Tätowierungen, weil es als rückständig galt. Deswegen sind eigentlich alle Beduinen sesshaft, gerade in Südtunesien in der Oasenstadt Duz zum Beispiel. Aber viele leben doch noch monateweise in der Wüste. Oder es gibt Kamelhirten, Ziegen, Schafhirten, die Monate in der Wüste verbringen. Und weil Tunesien noch etwas fruchtbarer ist als Algerien, kommen zum Teil Nomaden aus Algerien rüber.
Und wenn die da mit ihren Ziegen in der Wüste sind, wie ernähren die ihre Ziegen?
Also in Südtunesien gibt es eben grüne Büschel. Die müssen halt eine Weile suchen. Auch die Kamele sind eigentlich ständig am Futtern und am Wiederkäuen. Zupfen mal hier, zupfen mal da. Und auch die härtesten Dornbüsche können die Kamele kauen und verdauen und wiederkäuen.
Und von was leben die oder wie funktioniert das dann, wenn da einer die Viehhirte ist? Sind das dann seine Tiere oder hütet er die von jemand anders? Bekommt er dafür Geld oder von was lebt er dann?
Es gibt tatsächlich engagierte Hirten, die für andere arbeiten. Aber es ist auch manchmal auch eine Mischung, dass sie eigene Tiere haben und die von anderen auch mithüten. Interessant ist ja auch bei den Kamelen, es gibt ja Kamelstutenherden, die quasi halb wild in der Wüste leben und von einem Kamelhirten dann betreut werden. sei es, dass man die Milch melkt oder dass sie Junge bekommen. Also die Weibchen sind sozusagen halb wild in der Wüste und müssen sich die Nahrung auch selber suchen. Und die Hengste, die werden zum Reiten benutzt oder zum Satteln und so als Reit- und Lasttiere.
Und wie oft wird dann so eine Kamelstute gemolken? Ist denn das wie bei uns die Kühe?
Also es gibt sicher keinen Melkstand und elektrische Maschinen, sondern das ist sicher Handarbeit.
Und das heißt, er muss sie auch jedes Mal suchen, wo sie es gerade sind und sie einfangen?
Ja, jeden Abend kommen die in ihr Lager zurück. Also ein Wüstenlager.
Und nimmt man jetzt eigentlich, wenn man da mit dem Trekking unterwegs ist, nimmt man das dann als das nomadische Leben wahr oder eher als eine touristische Attraktion?
Es ist eine Form des Reisens, die uralt ist, die sicher heute in Südtunesien eher eine touristische Attraktion ist. Andererseits werden die Fähigkeiten, wie sich zurechtfinden in der Wüste, ohne Kompass und GPS, manche sagen BPS, Bedouin Personal System, oder also diese Fähigkeiten bleiben auch erhalten. Und das, die Kenntnis, wo finde ich Holz, wie mache ich Feuer, wo ist das Lager, ja, wie macht man ein Lager, wie bäckt man Brot im Sandbackofen? Diese Fähigkeiten bleiben vielleicht auch gerade durch diese Art Tourismus noch länger erhalten in dieser Ecke der Welt. The toxins American made, weapons class grade sludge for migrants. Dioxin, the chemical sunset, the number one subset of all. I know what the Nun ist die Stunde, wo des Tages Erstarrung das Lager erreicht, und ich singe mein Lied. Der Gang meines Kamels gibt mir den Rhythmus vor, meine Seele ist voll des Friedens. Ein Tuareg-Lied aus dem Niger.
Die Plattform auf Radio Free FM, zu Gast ist Anita Schlesak und am Mikrofon Sabine. Und das Thema ist die Wüste, wie das Tuareg-Lied schon nahelegt. Die Tuaregs oder überhaupt die Beduinen, von denen wir es jetzt auch gerade schon ein bisschen gehabt haben, die haben die Wüstenschiffe, die Kamele. Da dreht sich ja ziemlich viel um die Kamele, auch auf so einer Trekkingtour. Wir haben jetzt schon gehört, die Stuten sind in der Wüste und werden gemolken, werden dann eingefangen, und die anderen sind Reittiere. Gibt es denn da Wertunterschiede zwischen den Kamelen?
Ich wollte noch nie eins kaufen, deswegen weiß ich nicht so genau, was die kosten. Aber es gibt natürlich Alpha-Tiere, die sind mehr wert, die sind stark, kräftig, kennen den Weg. Und die Kamelführer wissen auch ganz genau, welche Tiere sie hintereinander spannen. Also es gibt eine Reihenfolge, und auch jeder Wüstenführer hat dann, der Kameltreiber hat 2, 3 hintereinander mit einem Seil verbunden und führt 2, 3 Tiere hintereinander. Und es ist ganz wichtig, dass natürlich vorne ein starkes Alpha-Tier ist. Sonst gibt's Unfrieden. Man muss auch wissen, die Kamele und Dromedare geht ja kreuz und quer. Dromedare sind die Einhörkerigen, zählen aber auch zu den Kameltieren, und es gibt halt keine Dromedartreiber, deswegen geht das Wort durcheinander. Also die Dromedare sind halbwild. Die sind nie so ganz domestiziert, gezüchtet wie jetzt bei uns Pferde, sondern die haben immer auch noch ihren eigenen Kopf. Also die werden zum Beispiel nachmittags oder abends auch halb freigelassen, dann die Vorderbeine werden zusammengebunden, damit können sie aber dann halb frei weiden gehen. Und es für mich ist auch faszinierend, wie subtil und fein das Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist. Also da gibt es Schnalzgeräusche, wenn die Tiere in die Knie gehen sollen zum Absitzen. Das mögen sie gar nicht so gern. Das sieht auch ziemlich komisch aus, weil die ja auf ihren hohen Stelzen, wie es so aussieht, wirklich dann so einknicken. Und auch beim Reiten ist es der heikelste Moment, das Ab- und Aufsteigen, weil es ziemlich holprig geht. Ansonsten ist es ein sehr sanftes Wiegen.
Da dachte ich immer, dass dieses Wiegen eher, da gibt es ja so die Unterschiede. Die einen sagen, es wird einem schlecht, und die anderen, denen tut der Hintern weh. Aber dir scheint es jetzt zu gefallen.
Für manche ist es eine Umgewöhnung, aber es ist zum Beispiel viel, viel einfacher, als ein Pferd zu reiten. Erstens bin ich geführt, zweitens ist es langsam. Es sind eben nicht die Reitkamele, die jetzt Wettbewerbe rennen oder bei den Sahara-Festivals 20 Stundenkilometer rennen, sondern maximal 6 Kilometer pro Stunde. Man ist relativ hoch. Aber der Sattel kann auch bequem gesattelt werden und es ist ein gemächliches Schaukeln. Das Schaukeln auch daher, weil die Kamele Passgänger sind. Anders als Pferde, die den rechten, also rechten Fuß und linkes hinteres Bein, sondern die linke Seite, rechte Seite im Wechsel. Und dadurch kommt so ein Schaukeln. Das kann etwas Einschläferndes haben, es kann aber auch was sehr Meditatives haben. Und für meine Hüftknochen ist es Entspannung pur.
So von Rücken auch okay?
Für meinen auf jeden Fall.
Okay.
Und wir wechseln uns ja ab.
Und du hast jetzt vorhin gesagt, das Alpha-Tier, das ist eins, das das Ziel kennt. Das ist ja immer so eine, das hört man so, ja, da gibt es die Kamele kennen schon den Weg. Ist das wirklich so oder ist das nur eine Sage?
Es scheint wirklich so zu sein. Vor allem, man muss sich vorstellen, wir hatten jetzt ein Alpha-Tier, den Sultan, der ist Mitte 20, für ein Kamel schon ein stattliches Alter. Der ist diese Wege schon Jahre gegangen. Und es heißt, dass Kamele ein gutes Gedächtnis haben. Und da geht zum Beispiel die Geschichte bei diesem Sultan, der sollte jetzt die Freiheit geschenkt bekommen und sein Besitzer Munir hat ihn 3 Tagesritte weit entfernt in die Wüste gebracht und ihm die Freiheit geschenkt sozusagen. Der war nach 3 Tagen wieder zurück, der Sultan, in der Stadt. Und jetzt muss er aber auch weiter arbeiten. Wer nämlich Hafer kriegt, der muss dann auch Touristen tragen oder lasten.
Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, er kennt auch unbekannte Wege oder nur die, die er abgelaufen ist?
Das weiß ich jetzt nicht so genau.
Aber es hört sich ein bisschen so an, sodass er sich auch irgendwie orientieren kann. Gibt es da Studien drüber?
Keine Ahnung.
Müssen wir mal schauen. Wir haben vorher ein bisschen was am Rande über Wettbewerbe gehört. Das ist ja bei den Beduinen auch ein großes Thema, Kamelrennen. Gibt es denn da jetzt Tiere, die nur für die Wettbewerbe sind, so wie bei uns die Reitpferde und die anderen sind dann für die geführten Touren oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es gibt extra Reitkamele. Die sehen auch anders aus. Die sind noch schlanker. Ja, die müssen ja nicht viel tragen, die müssen nur schnell sein. Die haben auch einen anderen Körperbau und die werden auch gerade Hindus immer um die Weihnachtszeit ins Rennen geschickt. Da gibt es nämlich ein Sahara-Festival, jetzt um die Weihnachtszeit, 3 Tage lang. Sehr folkloristisch wohl auch. Aber wir wollen nicht den Trubel, wir suchen die Ruhe, die Stille und die Einsamkeit. Gut. Und die finden wir eher mittendrin in der Wüste.
Da gehen wir dann zurück zu den Karawanenkamelen. Da gibt es ja auch so eine Sache, dass die ihre Karawanen tagsüber nicht anhalten. Ist das wirklich so schwierig? Weil die Kamele dann eben schlecht zum wieder weiterlaufen zu bewegen sind?
Also unsere Kamele kriegt man auch nachmittags nochmal los. Aber es ist ja auch kein extremer Ritt und keine sportliche Herausforderung. Mein Ziel ist es ja eher einzutauchen in diese Landschaft, in diese Form, sich unterwegs zu sein. Wir müssen ja nicht 16 Stunden nonstop laufen bei Wind und Wetter, um irgendwann die Wüste zu durchqueren. Das ist ja eine andere Geschichte. Da hat man ja wirklich Angst, dann zu verdursten oder zu verhungern, weil man nicht genügend Proviant hat. Wir sind höchstens 2-3 Autostunden von der Zivilisation entfernt. Im Notfall sind wir schnell wieder in der Stadt.
Verhungern und verdursten, was fressen die Kamele?
Zum einen kriegen sie tatsächlich abends noch eine Portion Hafer. Und zum anderen müssen sie gucken, was sie unterwegs kriegen oder weiden. Also es gibt Büsche, Bäume, Gräser.
Und mit dem Wasser, da hat man ja auch nicht jeden Tag genug, um dann die Kamele zu trinken. Gibt es auch irgendwie so Halbwissen, dass jeder trägt, wo man sagt, ja, Kamele können 20 Tage ohne Wasser?
Eine Woche locker.
Und dann müssen sie aber trinken?
Dann sollte ein Brunnen in der Nähe sein.
Und dann wahrscheinlich auch viel, oder? Müssen sie das nachholen? Können die das speichern? Oder?
Die können wohl relativ viel speichern, auch im Fettgewebe, auch zum Teil gerade im Höcker.
Und so, das ist ja dann, glaube ich, das meiste, was man so über Kamele wissen muss als Gast. Oder gibt es da noch andere Dinge, dass man zum Beispiel aufpassen muss, nicht hinter das Kamel hinzustehen, weil es tritt? Oder hat da jedes seinen eigenen Charakter?
Es haben die Kamele tatsächlich unterschiedlichen Charakter. Und wenn man eine Weile auf einem reitet, dann kriegt man auch ein bisschen Gespür. Es gibt durchaus welche, die meckern, wenn sie gesattelt werden oder aufstehen sollen. Es gibt andere, die aus der Hand fressen können. Andere, die das gar nicht können. Da sollte man lieber seine Hand in der Ferne halten. Wir hatten diesmal ein pubertierendes Fohlen dabei. Laschka, 4 Jahre, das ist so ungefähr Pubertät, Anfang der Geschlechtsreife. Das hat doch ganz schön geschnappt, aber nicht böse, sondern eher so neugierig, frech wie unsere Pubertierenden.
Kinder. Okay. Ja, die Kamele, ein wichtiges Tier in der Wüste. Welche anderen Tiere trifft man denn da noch so an?
Also was die Wüste und die Sahara im Speziellen auszeichnet, ist, dass es wenig Artenvielfalt gibt. Es sind ja extreme Witterungsverhältnisse, nachts sehr kalt, also tagsüber sehr heiß, im Sommer noch mal heißer. Also Temperaturunterschied, im Sommer können es 50 Grad sein und im Winter gerade mal um den Gefrierpunkt. Und die Tiere, die es gibt, sind dann unglaublich angepasst. Aber man sieht sie nicht oft. Man sieht eher ihre Spuren. Und die dafür aber sehr schön im Sand. Also selbst Spinnen hinterlassen Spuren oder Ameisen. Das sind so kleine Muster im Sand. Das ist spannend. Den Fennek habe ich mal vorbeihuschen sehen oder Spuren von einem Stinktier. Im Schiffschi, sagen sie, das libysche Stinktier. Ein Fuchsbau sieht man unter Umständen. Käfer, Insekten.
Kann man sich das dann so vorstellen, dass die Beduinen da großes Wissen drüber haben, über diese Fährten und unter Umständen auch Essen so besorgen können?
Also wir hatten jetzt Lammfleisch, das wir aus der Stadt mitgenommen haben, das auch einige Tage tatsächlich ohne Kühlschrank aufbewahrt werden kann, in einem Verfahren, dass es in nasse Tücher geschlagen wird und die Verdunstungskälte sozusagen das Fleisch kalt hält. Ob die so jagen gehen. Es gibt noch vereinzelte Gazellen, aber die sind auch schon rar geworden durch die Jagd. Es gibt auch einen Nationalpark im Süden Tunesiens, wo Gazellen sogar wieder angesiedelt wurden. Gazellenjagd war das Traditionelle sonst. Gibt es noch zum Teil mit Mopeds dann. Da scheuchen sie dann die Gazellen durch die Gegend und erschießen sie zum Teil. Aber nicht bei unseren Kameltrekkingtouren.
Ja. Das würde, glaube ich, die Gäste ein bisschen erschrecken, ja, wenn man da noch Gazellen jagen würde. Aber ich glaube, die Gäste sind wahrscheinlich auch erschreckt, wenn sie sehen, dass man das Fleisch 3 Tage irgendwie unter offener Sonne lagert.
Nicht unter offener Sonne, schön verpackt, in kühlen Tüchern und in Satteltaschen.
Das hält sich dann kühl?
Ja.
Ist das dann wahrscheinlich dieser physikalische Effekt, wenn das Wasser verdunstet, dass es dann kalt bleibt?
Das ist zum Teil auch bei den Wasserkanistern, dass dann alter Pullover drüber ist, der noch getränkt wird und dann bleibt das Wasser tatsächlich innen drin schön kühl.
Ja, das kann der Ingenieur vielleicht besser erklären. Das ist wohl wirklich so, dass durch die Verdunstung von dem Wasser, die Sonne scheint da drauf und wenn man da ein feuchtes Tuch außen um eine Flasche rum macht, dann bleibt die Flasche länger kühl, weil bei der Verdunstung wird dem Inneren, glaube ich, Energie entzogen, freigesetzt und dann bleibt das auf jeden Fall länger kalt. Und so werden die dann auch, das wusste ich auch nicht, dass das Fleisch dann auch so gelagert wird. Gibt es da noch andere Dinge, die man dann mitnimmt zum Essen aus der Stadt?
Alles.
Wie alles?
Also Gemüse, das heißt, Tomatenkonserven, Gewürze, Öl, Essig, Salz, Pfeffer, Harissa ganz wichtig, eine scharfe Paste, um den Couscous gut zu würzen, Suppen zu kochen. Also die Nahrungsmittel werden alle mitgenommen.
Aber das Essen ist dann ein traditionelles. Also traditionell tunesisches, das ist dann nicht so das, was es bei uns zu Hause gibt.
Es ist ein Kompromiss. Zum Beispiel tunesisches Frühstück wäre dieses Hopsa, dieses frisch gebackene Fladenbrot in Olivenöl getunkt und fertig, basta. Oder vielleicht noch mal eine Dattel dazu, eine frische. Und wir kriegen dann Schmelzkäse und Butter und Marmelade noch. Und der Tee, Verzeihung, aber der Tee wird für uns extra dünner gekocht und weniger süß.
Das ist auch eine Geschichte, über die wir vielleicht nachher noch ganz genau, was der Tee bedeutet.
Und jetzt nochmal ein Zitat von Ottel Eicher. Der ist ja ein bekannter Ulmer Designer, vor 20 Jahren in einem Autounfall gestorben. Aber er ist jahrelang mit seinem Sohn durch die Wüste spaziert und ich lese noch mal ein Zitat aus seinem Buch »Gehen in die Wüste«. »In die Wüste gehen ist in den Hochkulturen ein Akt der Reinigung, Selbstvermessung, der Verhaltensdisziplin und der Schärfung des Denkens. Jede Zivilisation vernachlässigt den Körper, Wir leben wie Tiere, die nie aus dem Stall herauskommen. In die Wüste gehen heißt einmal den Stall verlassen. Gleichzeitig ist es eine Art Kur. Die Genügsamkeit baut falsche Stoffe ab. Aber anders als unsere Kuren mit dem Kurbetrieb aus einer Mischung von Billighotel und Ausbildungsheim für Krankenschwestern. Man schläft unter freiem Himmel. Es gibt kein Haus aus Beton und Stahl, keine Stromkäfige. Man geht mit der Sonne schlafen und man steht mit ihr auf, weil man kein Licht hat, außer gelegentlich einem Feuer aus dem Holz eines alten Busches. Also eine Abenteuerreise ins Unbekannte? Gewiss, doch die Terra Incognita hat ein doppeltes Gesicht. Wer sich auf das Wagnis, in die Wüste zu gehen, einlässt, entdeckt nicht nur ein Stück uns fremd gewordener Natur, sondern erfährt auch ein Stück seiner selbst, stößt zu den Quellen der eigenen Existenz vor. Ottel Eicher.
Die Wüste, heute ein Thema in der Plattform, und das wird uns nähergebracht von Anita Schlesack. Anita, wir haben in der letzten Stunde ziemlich viel gehört über Trekkingreisen in der Wüste, also nicht nur über die Wüste selber. Und du nimmst auch andere Leute mit in die Wüste.
Genau, ich bin Reiseleiterin und ich nehme Menschen mit. Ich habe dieses Jahr begonnen, auch Selbstgruppen zu führen, nachdem ich 5-mal mitgegangen bin mit anderen, mit Freundinnen oder auch alleine unterwegs war. Und ich mache kleine, feine Wüstenreisen mit maximal 12 Menschen. Und man kann sich auch informieren. Ich habe eine Homepage, passenderweise www.wüstenliebe.de.
Wobei, Wüstenliebe muss man dann mit UE schreiben, sonst geht das, glaube ich, nicht im Internet.
Nein, es geht beides.
Geht? Ah.
Ich habe beide Homepages angemeldet, weil ich den deutschen Umlaut sehr liebe, aber manche Browser packen es nicht und dann geht es auch mit UE und mit Ü.
Ja, wenn du die Gruppen mitnimmst in die Wüste, gibt es da irgendwie noch was ganz Besonderes zu beachten?
Es gibt eine umfangreiche Packliste, was empfehlenswert ist. Ein warmer Schlafsack ist wichtig zum Beispiel und zur Sicherheit eine Trillerpfeife, die man sich um den Hals hängt, wenn man allein durch die Dünen spaziert, damit man im Zweifel um Hilfe trillern kann.
Nimmst du auch ein GPS mit?
Nee, ich habe ja die Beduinen dabei.
Und die Beduinen, das sind Leute, die du schon länger kennst und bei denen du unten quasi die geführte Tour mit einmietest, oder
genau.
Wie muss man sich das vorstellen?
Die organisieren das Trekking. Im Grunde holen sie uns ab Flughafen Djerba ab und liefern uns eine Woche oder 2 Wochen später genau am Flughafen wieder in Djerba ab. Und alles andere ist von den Beduinentouren organisiert.
Ja, wir sagen es nochmal, wüstenliebe.de. Ich werde sicherlich eins auf den Dötz bekommen, weil das ja fast Schleichwerbung ist.
Wenn du ganz sagst, offene Werbung.
Ja, genau. Stimmt, das ist ganz offene Werbung. Normalerweise sind es ja Vereine und Gruppen, aber ich glaube, das ist so eine kleine Sache, da dürfen wir das schon mal sagen.
Ich verdiene auch nichts daran.
Ich mache es aus Freude
und aus Liebe zur Wüste.
Das ist super, dass du das sagst. Da bin ich wieder voll im Reinen mit meinem Programmrat. Da bedanke ich mich, dass du da warst, und wünsche dir noch viel Freude in der Wüste und viele leuchtende Sterne und leuchtende Augen.
Herzlichen Dank für die Einladung.